Hallo, liebe Leute, auf eine neue Folge im Hausverbot um Beichtstuhl.
Willkommen im Beichtstuhl.
Genau. Ja, heute sind wir wieder in der fast normalen Besetzung, nämlich Micha an meiner linken Seite.
Guten Tag.
Guten Tag. Und meiner einer hat auch was zu sagen heute,
Der
vielleicht.
Uwe.
Ja,
Uwe,
denn
super.
ich hatte vorhin einen ganz tiefen inneren Eindruck. So fast ein prophetisches Gefühl, was heute dran ist.
Gott hat mir gesagt,
Das hat Micha mir
dass
voll bestätigt.
Gott hat mir gesagt, dass wir heute über Prophetie reden.
Ja, genau. Das kam so richtig tief. Ja,
Triggerwarnung,
ihr merkt schon, wir sind gut
Prophetie.
drauf.
Ja. Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab Hausverbot im Beichtstuhl! Ja. Uwe, mein Gefühl ist beim Thema Prophetie, das ist bei ganz vielen Leuten sehr unterschiedlich behaftet. Manche verbinden Bibeltexte damit, manche verbinden sehr eigenartige Begegnungen und Gespräche damit. Und wie ist es bei dir? Was verbindest du, wenn ich, sage ich mal, das Thema Prophetie nehme, uns mal hier so auf den Couchtisch stelle? Was siehst du dann in diesem Thema?
Ich sehe da sehr Verschiedenes. Ich habe früher wirklich Menschen erlebt, die von vorne während dem Gottesdienst wirklich auf Menschen gezeigt haben und sagen, du hast die und die Sünde und der Herr sagt dir das und das. Fand ich deutlich übergriffig. Vielleicht erzähle ich dann nachher noch ein bisschen. Dann gab es auch ganz spannende Szenen, auch Gottesdienst öffentlich, wo sich jemand hingestellt hat, jemand anspricht und sagt, ich habe den Eindruck, dir geht es gerade so und so und das ist aus dem und dem Grund und Gott beruft dich zu dem und dem. Und das war teilweise so bewegend und auch für die Leute so auf den Punkt, dass ich dachte, boah, da tut Gott wirklich was. Wäre nicht mein Stil. Das halte ich auch noch tendenziell übergriffig. Ja, und dann gibt's halt die Begegnung, wo man mit Menschen zusammensitzt, sich unterhält, vielleicht zusammen betet. Und plötzlich kommt da ein Wort, wo du denkst, boah, das berührt mein Leben. Das bewegt mich in eine Richtung plötzlich, ja. Das halte ich persönlich so für die, ja, wenn ich jetzt sage, sympathischste Form, ist es nicht wirklich biblisch. Aber das ist das, wo ich sage, okay, da denke ich, spricht Gott irgendwie am nahbarsten für mich.
Interessant. Okay, das heißt, das Wort Prophetie ist für dich einerseits total negativ aufgeladen, weil einfach Leute damit echt Scheiße bauen. Und andererseits verbindest du da auch damit was Gutes, weil es mit deinen Worten Gott nahbar macht. Das fand ich gerade sehr schön. Ja, da geht's mir ähnlich. Ich habe schon abstruse Sachen miterlebt. Ich habe viel Gutes miterlebt, wo ich mir gedacht habe, ey, Prophetie, wie cool ist das denn? Ich wünschte mir, dass wir uns alle damit ein bisschen mehr mit öffnen. Ich habe eine Phase gehabt, wo ich sehr, sehr intensiv, sage ich mal, mich mit Prophetie theoretisch sowie praktisch auseinandergesetzt habe. Mit diesen Erinnerungen bin ich noch nicht ganz versöhnt,
Oh, echt?
muss ich zugeben, wo ich heute noch nicht so ganz klar bin, so, okay, wie finde ich das denn eigentlich, was ich damals gemacht habe? Vielleicht, wenn ich da ein bisschen mehr mich damit auseinandersetze, wahrscheinlich viel Gutes, aber auch viel Schlechtes, was ich einfach auch ehrlich zugeben muss, wo ich sage, okay, nee, würde ich heute einfach anders machen.
Ja, klar. Man
So,
entwickelt sich halt, ne?
genau, wo ich mich einfach auch viel entwickelt habe. Und irgendwo lässt mich das Thema nicht los, weswegen ich gedacht habe, hey, lass uns doch mal heute drüber quatschen, aber besonders den Fokus darauf setzen, so, okay, wo könnte da echt was geistlich missbräuchlich sein, um einfach dafür zu sensibilisieren und aufzuklären. Genau. Das machen wir jetzt gleich. Wir werden jetzt gleich ein bisschen einsteigen in das Thema Prophetie. Was heißt Prophetie? Gucken dazu kurz in die Bibel, also einen minimalen theologischen, biblischen Befund. Genau, gucken dann in die Gemeinden. So, wie wird es denn das heutzutage so gelebt? Was wird denn so gelehrt? Gibt es da vielleicht auch Strömungen, die es sehr stark influenzen? Stichwort Bethel Church.
Oh ja.
Werden wir drüber quatschen. Und dann möchte ich gerne einfach vorab schon mal mit als Frage in den Raum stellen, so dieses, gibt es eine gesunde Form von Prophetie und wie kann sie aussehen in unserer heutigen Zeit? So, das ist so eine Frage, ist eigentlich meine Abschlussfrage, die ich aber jetzt direkt zu Beginn schon mal stellen möchte, weil ich einfach bei all dem Dekonstruieren, was wir vielleicht auch zwischendrin mal machen werden, auch den Fokus darauf legen möchte, wo vielleicht auch was Gutes ist, was man vielleicht behalten kann.
Definitiv,
Genau. Also, liebe Hörende, Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr den Mut hattet, auf diesen Podcast heute drauf zu klicken. Der Herr hat mir gesagt, es wird wundervoll.
Oh ja.
Also der Herr Spieß.
Ja, das sowieso.
Der hat das gesagt.
Ich bin dabei, daher.
Prophetie. Da gibt es im Griechischen das Wort prophemi, also für prophezeien. Das setzt sich zusammen aus dem Wort pro und dem Wort femi. Das Wort pro heißt für. So, also pro und contra kennen wir ja. Und das Wort femi bedeutet sprechen. Es bedeutet also für sprechen, also für jemanden sprechen.
Ja, Moment. Das hat ja für mich zwei Bedeutungen. Einmal habe ich für sprechen, also für jemanden sprechen. Das heißt, von jemandem eine Botschaft weitergeben. Und dann gibt's ja auch für Sprache, wo ich so eine Art positiver Anwalt für jemanden bin und ihn, ich sag mal, ein bisschen verteidige. Ja. Ist das beides oder ist das nur das eine?
Da sind wir halt schon bei dem Wort schon in einem Bereich, wo wir interpretieren müssen. Mhm. Wo wir in die Bibel reingucken, wir sehen dort ein Wort und wir müssen jetzt überlegen, ja okay, was heißt denn, was sagt denn dieser Text jetzt? Ich glaube, es ist tatsächlich irgendwo beides. Also Propheten im Alten Testament waren welche, die vielleicht sich auch für soziale Gerechtigkeit eingesetzt haben oder die für eine bestimmte Personengruppe gesprochen haben. Also wie ein Anwalt der Unterdrückten waren, wenn ich zum Beispiel an Amos denke.
Ja.
Also sehr wohl ein Fürsprecher, aber das, sage ich mal, das lateinische Wort Advokat. Ich weiß nicht, ob man das im Griechischen mit Prophemi irgendwie sowas übersetzen kann, ob das die gleiche Wortwurzel ist, weiß ich jetzt nicht.
Ja,
an sich, das Wort Prophemi ist erstmal was Technisches. So dieses, ich spreche im Auftrag von jemandem. Also ich spreche für jemanden. Also wir haben ja in der Bibel, gerade im Alten Testament, ganz oft diese Formel, so spricht der Herr. Oder so spricht der Herr der Herrscharen. An sich waren Propheten oder Leute, die prophetisch geredet haben, Leute, die eine Botschaft von Gott ausgerichtet haben.
Ja.
Also wenn wir, wenn wir zum Beispiel bei, einfach ein Beispiel mal rausgegriffen, Moses ist in der Wüste, sieht dort einen Busch, der brennt. Gott erscheint ihm in dem Dornbusch, stellt sich vor, sie reden lange und er sagt zu Moses, hey, du sollst zum Pharao gehen und dann sollst du sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn, darum sage ich dir, lass mein Volk ziehen. Gott sagt Moses, hey, richte dem mal diese Botschaft aus. Ich habe hier eine Botschaft, bring sie mal weiter. Als Männer weniger, haben wir gedacht, okay, ein Prophet ist vielleicht auch ein göttlicher Briefträger.
So, ja, genau.
Many people blamed the messenger, not the message.
Ja.
So, ja. Also in der Bibel haben wir ganz oft, sage ich mal, die Propheten, die dann eine ungemütliche Botschaft vielleicht von Gott weitergegeben haben oder was Ungemütliches gesagt haben und dann dafür, die haben dafür Schwierigkeiten bekommen, mies Verfolgung bekommen. Also es war, glaube ich, im Alten Testament nicht der geilste Job. So, und auch ganz vielerorts nicht der angesehenste Job. Jesus selber geht dann nochmal drauf ein, wo er in einem Gleichnis eigentlich erzählt, hey, die sind alle getötet worden, so ungefähr. Jetzt werdet ihr mich halt auch töten. So.
Ja.
Wenn wir ins Alte Testament gucken, haben wir halt ganz oft diese Formel, so spricht der Herr, so, wo halt Leute eine göttlich inspirierte Botschaft weitergeben oder vielleicht auch im Auftrag von einem anderen Gott sprechen. Also Prophemi ist nicht zwingend von Gott, so nach dem Motto eine göttliche Prophezeiung, sondern vielleicht auch so spricht Baal. So. Also es war, keine Ahnung, andere Götter auch ihre Propheten hatten. Also es waren einfach Menschen, die im Auftrag von Göttern gesprochen haben.
Ja.
Das ist mal ein technischer Begriff.
Wobei diese Formulierung, so spricht der Herr, wenn ich das heute höre, gruselt es mich immer ein bisschen.
Ist eigentlich ein bisschen aus der Zeit gefallen, reden wir gleich noch zu. Wir bleiben gerade mal kurz noch beim Bibeltext. So im Bibeltext oder im Alten Testament haben die Propheten ganz viel eine Art politische Opposition eingenommen. Also wo die, sage ich mal, auch kritisiert haben. Die haben Kritik geübt. An wem? Ganz oft den Mächtigen.
Ja.
Die Leuten, die was ändern konnten. Also das war jetzt nicht so, wie wir manchmal denken, ja okay, die Propheten haben irgendwie die gesamte Bevölkerung zur Umkehr aufgerufen, so, sondern nee, manchmal ging das, also wenn ich nochmal zum Beispiel Amos zurückkomme, ging besonders an die Priester und an die Elite, an die Könige vielleicht auch selber. Also wir haben in den Samuel-Büchern, lesen wir von Propheten, die am Haus des Königs waren und die dem König, sage ich mal, eine Art Berater waren und auch mal ungemütliche Sachen dem König gesagt haben. Wie zum Beispiel bei Nathan, der zu David geht und ihm ein Gleichnis sagt und ihm nach seiner Meinung fragt und sagt, ja, du hast verschissen. Ungemütlicher Job. Und das ist, sage ich mal, ganz viel im Alten Testament dieses mit so spricht der Herr auch irgendwie formuliert gewesen. Aber das war auch eine Berufsbezeichnung, eine Jobbezeichnung. Das waren Leute, die in der politischen Opposition waren und die waren sehr wenige. Also am Anfang von den Samuel-Büchern heißt es irgendwann mal, das Wort des Herrn war rar. ich glaube, in den ersten Kapiteln, noch bevor der kleine junge Samuel die Stimme Gottes im Tempel hört, so von seinem Bett auf, wo er aufsteht und dann zum Eli geht und sagt, hey du, ja, du hast mich gerufen, Herr. Und der Eli checkt erstmal nicht, okay, Gott hat zu ihm gesprochen. Also eine ganz süße Geschichte irgendwie, wo halt Gott zu einem Kind spricht, wahrscheinlich, so, oder zu einem Knaben. Keine Ahnung, wie alt er war, vielleicht 10, vielleicht 12, vielleicht 18, na, 18, da waren wir schon erwachsen damals, aber noch vor der Bar Mitzwa und so. Genau, aber damals hat Gott, zumindest jetzt, wenn man jetzt in die Bibel guckt, zu wenigen Leuten gesprochen.
Ja.
Also das Wort des Herrn ging an Könige, den Hohenpriester, Propheten.
So. Und das war es dann auch schon.
Das war sehr exklusiv. Also da gab es jetzt nicht irgendwie ein Gott hat mir gesagt das, sondern das hat sich alles, sage ich, mit dem neuen Bund, mit Pfingsten eigentlich nochmal revolutioniert. Also wenn wir uns überlegen, ja okay, zum Prophezeien brauchst du den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kam erst, sage ich mal, mit Jesus. Also mit Jesus gab es mal eine Geschichte, wo er seinen Jüngern den Heiligen Geist weitergibt. Interessante Geschichte, die ich auch noch nicht ganz einordnen kann, wo ich mir denke, so Pfingsten hat man dann nochmal, also Pfingstereignis ist so das große Ereignis, wo dann eigentlich genau. So die Prophetie theoretisch massentauglich wurde.
Ja.
Oder der Heilige Geist massentauglich wurde. So dieses, eine große Liberalisierung von göttlich inspirierter Rede, von okay, es gab einzelne wenige, die sehr exklusiv im Auftrag von Gott reden durften, zu, okay, bei der Gemeinde Jesu darf es jetzt jeder. Erstmal ein interessanter Schritt, weil Jesus da auch eine interessante Sache mal gesagt hat in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir nach, so rum. Das drückt für mich zumindest aus, so dieses, hey, Gott kann zu jedem sprechen. So, jeder kann Gottes Stimme hören, theoretisch. Und viele, gut, da gehe ich jetzt aber auch so wieder zu weit in Interpretation. Da gibt es auch unterschiedliche Theologien, kommen wir gleich auch noch zu. Aber ja. Im Neuen Testament gab es auch noch Propheten. Im Neuen Testament, das ist auch ganz faszinierend, das gibt es eigentlich mehr Propheten als Pastoren.
Und Prophetinnen.
Sogar das. Ja, genau. Geil. Gab es im Alten Testament auch, ja. So zwischendrin. Sehr cool, dass du das erwähnst.
Geistliche Frauenpower, sag ich dann nur.
Amen. Nee, aber auch im Neuen Testament lesen wir von einer ganzen Handvoll Propheten und Prophetinnen, die namentlich erwähnt werden,
ja.
Und von ein paar Stellen, die einfach ausdrücken, dass es Propheten gibt.
Mhm.
So, gut, dann kann man natürlich noch diskutieren, okay, gibt es heute auch noch Propheten, ja oder nein? Gibt es dann verschiedene theologische Strömungen? Ich denke mir, warum nicht? Es gibt ja heute auch noch Pastoren. Wir nennen es vielleicht heute einfach anders. Damals, ich gucke mal nochmal in den Neuen, bevor ich mich dazu sehr in die Nesseln setze, einfach gerade. Im Neuen Testament ist das Wort Hirte, Pastor, wie auch immer genau, übersetzt damals irgendwie so, wird 19 Mal oder so erwähnt. Mhm. Oder eine ganze Handvoll Mal erwähnt.
Ja.
Hauptsächlich geht es dabei um Jesus. Jesus wird als irgendwie der Hirte erzählt. Dann gibt es manchmal auch noch Geschichten, wo Hirten in der Geschichte vorkommen, wie zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte, in der Geburtsgeschichte Jesu, wo dann die Hirten vom Feld kommen. So, da werden Hirten erwähnt.
Ja, also war jetzt auch nicht so eine Gabe, die sie haben, ist einfach ein Beruf.
Berufsbezeichnung.
Berufsbezeichnung, ja.
Worauf ich hinaus will, ist, es wird eigentlich nur einmal im Neuen Testament von der pastoralen Hirtenbegabung gesprochen. Ah. Alle anderen Stellen, wo, sag ich mal, es um Hirten geht, um Pastoren geht, so dass ich weiß nicht, was das griechische Wort war, weil Pastor ist lateinisch, wo Hirte erwähnt wird, das ist entweder Jesus mit bezeichnet, direkt, oder die Berufsbezeichnung, oder falsche Hirten, wo Jesus vor falschen Hirten warnt. Und dann gibt es eine einzelne Stelle, die sagt, dass Gott Leute als Hirten, als Pastoren gegeben hat. Das ist in Epheser 4, Vers 11, wo es heißt, er hat etliche gegeben als die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer.
Das sind auch wieder alle dabei.
Und da sind, sage ich mal, so dieser, der sogenannte fünffältige Dienst.
Ja, genau.
Mir auch manchmal denke, wenn man diese Lehren zu sehr überbetont, wird es irgendwann sehr einfältig, weil unterm Strich, wenn, also das ist so jetzt, wie ich den biblischen Befund verstehe, so Jesus ist Prophet gewesen, war von den Leuten auch als Prophet verstanden. Er war Lehrer, hat gelehrt, er war der Originalapostel, so Apostolos heißt Gesandter. Er war derjenige, den Gott auf die Erde gesandt hat, um das Königreich Gottes hierher zu bringen. Und das ist etwas, was dieses Wort Apostolon bedeutet. Also es war ein Schiff damals, das von Rom in eine Provinz geschickt wurde. Und dieses Schiff wurde vollgepackt mit Baumaterialien oder mit Know-how, um in der Provinz so einen Rom-Ableger, quasi die Kultur von Rom aufzubauen.
Ja.
Und derjenige, der da die Vollmacht drauf hatte, der Botschafter mehr oder weniger, das war der Apostel. Also dieses Wort Apostel war tatsächlich damals schon bekannt und Jesus nimmt dieses Wort auf und sagt seinen Jüngern, hey, ich setze euch als meine Apostel ein, damit ihr das Königreich Gottes lehrt und verbreitest, so das Evangelium, das Königreich Gottes, wovon er auch da spricht. Also er hat sich dieses Wort nicht ausgedacht.
Da habe ich jetzt wieder was gelernt.
Um auf das Thema Propheten zurückzukommen.
Cool.
Jesus, Originalapostel, bekannt als Prophet, bekannt als Lehrer, wenn man so will, auch Evangelist. Er hat das Evangelium verkündet. Diese 5 Dienste, die dort erwähnt werden, manche sagen, es sind nur 4. Ich würde sagen, eigentlich ist es einer. So, das ist, sage ich mal, der Dienst Jesu. Das, was Jesus gelehrt hat, das, sage ich mal, zu verbreiten und Leute zu begleiten. Ja, Jüngerschaft, wie auch immer man dieses Wort jetzt verstehen kann. Soweit mal zum biblischen Befund. Die Gabe der Prophetie wird natürlich noch ein paar Mal erwähnt, wo es heißt, streckt euch danach aus, so in Korinther, oder wer prophezeit, der redet zur Gemeinde, zur Stärkung, zur Ermahnung und zum Trost. Die Worte kann man auch wieder unterschiedlich übersetzen, also Stärkung, also das griechische Wort im Urtext ist was Aufbauendes, also wirklich so Konstruierendes, so dieses, ich lege Stein auf Stein, ich baue ein Haus. Das Wort ermutigen oder ermahnen ist das gleiche Wort. Ist so ein bisschen so ein Anfeuern, wie so ein Coach, der am Spielfeldrand steht und sagt, hey, komm, gib alles. Der dir auch, sage ich mal, vielleicht auch Sachen sagt, die nicht so gemütlich sind. Und das Wort trösten ist einfach da sein, beistehen und Trost spenden. Also Trost spendende Worte. Also das ist noch das Wort, was wir am nächsten noch verstehen. Gott sei Dank. Gott sei Dank kennen wir das Konzept Trost noch. Aber an sich ist so das Thema prophetische Gabe ein Thema, was viele theologische Strömungen sehr unterschiedlich interpretieren.
Ja.
Manche interpretieren dann heute, okay, es gibt Leute, die haben die Gabe der Prophetie, die sind da irgendwie stärker drin. Dann gibt es Leute, die sagen, nee, das gibt's gar nicht mehr.
Ja, so kenne ich.
Ja. Die sagen, ja, nee, wir haben den biblischen Bericht fertig, die Bibel ist fertig, wir brauchen keine Prophetie mehr. Das steht ja auch in der Bibel drin, dass Prophetie eines Tages aufhören würde, wenn das Vollkommene da ist. Die Bibel ist jetzt da, es ist ja vollkommen, es ist nicht mehr da, so ungefähr.
Ich erinnere mich da aus den 90er Jahren noch an die Berliner Erklärung. Die war ja sehr drastisch in der Richtung.
Für den es kein Begriff ist, was hat die kurz gesagt in einem Satz?
Die Berliner Erklärung hat im Prinzip gesagt, also ich war ja damals in der charismatisch-fundamentalistischen Bewegung und die Berliner Erklärung hat einfach gesagt, dass da ein Geist von unten wirkt. Also da wirkt es kein Geist Gottes, sondern ein Geist des Teufels.
Bei Prophetie.
Also bei Prophetie, bei Zoom, bei allem.
Sag ich mal, im 20. Jahrhundert in Amerika und in Kanada, sag ich mal, beobachtet wurde. Zum Thema
Toronto-Regen. Ja, da sind ein paar komische Sachen passiert.
Ja.
Muss man so sehen. Ja, allerdings, da wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Die haben gesagt, alles, was Geistesgaben ist, egal ob Heilung, Zungenrede, Prophetie, alles kommt von unten. Ist alles teuflisch. Ja, und das war natürlich ein Ansatz, der hat wirklich ein paar Jahrzehnte, 20 Jahre, 30 Jahre, hat er sich auch wirklich gehalten. Heute spricht da kein Mensch mehr drüber.
Es ist halt eine Überzeugung aus einem christlich oder freikirchlichen, fundamentalen, evangelikalen Lager. Aber wie gesagt, es gibt Bewegungen, die sagen, ja, es gibt Leute, die haben da eine Gabe für.
Mhm.
Es gibt die Theologie, das gibt es gar nicht mehr heute.
Genau.
Dann gibt es natürlich noch die Theologie, dass Leute sagen, ja, jeder kann theoretisch prophetisch reden.
Mhm.
Das liegt halt an Gott. Kann Gott entscheiden, wen er jetzt nutzt, um, sage ich mal, eine Botschaft auszudrücken. Und das ist, sage ich mal, eine Theologie, die ich eigentlich am verständlichsten oder am nahbarsten finde noch, wo ich sag, nee, es gibt eigentlich jetzt nicht, der hat diese Gabe, der hat diese Gabe, sondern unterm Strich ist der Heilige Geist eine Gabe.
Obwohl, das kenne ich früher auch, dass jemand eine Gabe hat. Ein Prophet ist ein Mensch, der immer Gottes Willen erzählt. Immer. Das war so meine Ecke da.
Zwischen prophetischer Gabe und zwischen Thema Prophet würde ich nochmal das differenzieren. Also zu dem, was es heute noch gibt. Prophetische Gabe, würde ich sagen, gibt es nicht. Aber ich würde tatsächlich sagen, Propheten gibt es. Das ist ganz spannend jetzt. Pass auf. Ich würde sagen, prophetische Gabe äußert sich situativ.
Ja.
So, Heiliger Geist möchte sprechen, er spricht.
Genau.
Auf seine Art und Weise, egal wie.
Mhm.
So, das kann vielleicht ganz vielfältig sein. Das kann auch durch eine Person sein, das kann durch ein Lied sein, das kann durch eine Wolke sein. Ja. Das kann durch die Natur sein, das kann durch einen Gedanken sein, den jemand bekommt. Ich glaube tatsächlich, Gottes Wesen ist zu reden, weil am Anfang war das Wort.
Ja.
Also Gott spricht gern, ich auch. Ich bin aber nicht Gott. Schade. Und das äußert sich halt einfach auch manchmal. Und da würde man vielleicht auch sagen, ja, okay, vielleicht im Rückspiegel, das war ein prophetisches Wort. Mhm. So, das ist so das, wo ich am meisten gerade mit anfangen kann. Aber dieses prophetische Wort ist dann unabhängig von demjenigen, der es weitergibt, sondern ist letzten Endes, sage ich mal, ein Geschenk Gottes.
Und
wie das zu dem Adressaten kommt, wie der Brief zugestellt wird, hat Gott in der Hand. So, das kann durch eine Person sein, das kann aber auch auf direktem Wege sein.
Mhm.
Und im besten Fall vielleicht sogar beides.
Ja.
Genau, kommen wir später noch zu. Das war mal ein kurzer Rundabriss zum Thema Prophetie. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht alle verloren mit meinem Nerd-Scheiß. Zusammengefasst, es gibt heute christliche Strömungen, die sagen, Prophetie voll geil und es wird dort total überhypt. Es gibt Strömungen, die sagen, ja nee, voll vom Teufel, werten wir komplett ab und sperren wir uns komplett dagegen. Und es gibt Strömungen, die sagen, ja gut, wenn Gott sprechen will, dann soll er. Und es gibt ja auch christliche Strömungen, die sich darüber eigentlich gar nicht so viel Gedanken machen.
Mhm.
Also wo ich auch Kirchen erlebt habe, so bei denen Thema Prophetie einfach ja weder eine gute noch eine schlechte Rolle spielt, sondern einfach ja vielleicht auch wie so die dritte Gruppe, ja, wenn Gott spricht, dann soll er sprechen, oder die vielleicht auch gar nicht damit rechnen, dass Gott spricht. Du hast erzählt, du warst in einer charismatischen Bewegung früher mal. Wie hast du das Thema Prophetie erlebt?
Ich weiß noch, einen Gottesdienst werde ich nie vergessen, weil das war so brutalst übergriffig, also jenseits. Man muss wissen, das war eine Jesus-People-Gemeinde, das heißt so Hippies primär mal, Freaks. Also würde man heute die Jesus-Freaks von vor 40 Jahren.
Von welchem Jahrtausend sprechen wir? Welchem Jahrgang?
Wir sprechen von 1985. Da war diese Predigt. Das, wie gesagt, das ist unvergesslich. Da hatten wir einen Gast in der Gemeinde. Jetzt muss man wissen, das waren, wie gesagt, viele Hippies. Und das war ein großer Raum. Die Leute lagen teilweise auf dem Boden, im Schneidersitz oder wie auch immer. Ein paar sind auch weggepennt, ein paar waren bekifft. Also Hippies.
No. Also wirklich bekifft?
Ja.
Also von Gras, vom Heiligen Geist bekifft.
Ja, das auch. Es war manchmal also gemischt. Auch,
ja, Substanzen.
Es war, nicht eine wilde
Geist, sondern auch Substanzen.
Ja. Es war eine wilde Truppe. Und die waren halt entsprechend auch easy drauf. Und eines schönen Tages kam ein Gastprediger, der hat angefangen zu predigen. Plötzlich hält er inne, schaut jemand an, zeigt mit dem Finger auf den und sagt, du lebst mit deiner Freundin einer unreinen Beziehung. Tue Buße, sonst kommt der Zorn Gottes auf dich. Die Gemeinde saß oder lag da, guckte irritiert. Er dreht sich um, zeigt auf jemand anderen. Und du hinterziehst Steuern. Du betrügst. So. Und in dem Moment hast du gemerkt, dass die Leute kleiner werden, ne? Und er dreht sich weiter vorbei. Und du, und bei jedem du, bist du immer mehr in deinen Sitz oder in deine Ecke verkrochen, weil du bloß nicht mehr entdeckt werden. Das hat auf die Gemeinde einen so heftigen Eindruck gemacht. Danach war wirklich Furcht Gottes da.
Also Angst vor Gott.
Ja. Also Furcht Gottes ist ja mal sehr vielfältig, aber da hatten die Leute einen Respekt in dem Moment, auch für längere Zeit, der war fast nicht mehr gesund, so im Nachhinein. Ja.
Also sie waren halt eingeschüchtert.
Die waren eingeschüchtert, ne? Und das fand ich so krass. Es war auch nicht mehr genau nachzuvollziehen, ob es auch alles gestimmt hat. Das ist der Punkt. Nur wenn du in dem Moment so abgeschossen wirst, dann suchst du natürlich nach dem Fehler, ob das wirklich so ist. Weil es ist ein Prophet, ne? Fand ich extrem schwierig.
Okay, ich habe viele.
Also damals übrigens nicht. Damals fand ich nicht viel. Da machte ich, oh, hier spricht der Herr. Ja.
Und damit hast du meine erste Frage beantwortet. Wie hast du darauf reagiert? Wie hast du dich da gefühlt?
Ja, ich habe mich verkrochen. Also ohne Scheiß, ich saß so ein bisschen im Eck und ich habe versucht, so irgendwie hinter eine Säule zu kommen, dass der mich bloß nicht sieht.
Ich habe danach eine große Beweisung ans Finanzamt getätigt.
Nein, aber das war echt angsteinflößend. Und du konntest da auch nicht weg. Also, das war brutal.
Ja, schade. Schade, weil ich glaube tatsächlich, wenn es einen Gott gibt, dann spricht er nicht mit Einschüchterung.
Ja.
Die Sprache des Königreich Gottes, wenn ich jetzt fromm sprechen möchte, ist liebevoll und nicht einschüchternd.
Ja.
Ja, aber die Furcht des Herrn, mit der kann man dann doch einiges plausibilisieren.
Ich habe ja mal ein Buch in die Finger bekommen, Überrascht von Furcht.
von Nathan irgendwas, oder?
Ich weiß nicht von wem. Da waren so vor den Kapiteln so eine Kurzzusammenfassung. Ich habe mir die Kurzzusammenfassung gelesen und dachte, okay, nächstes Kapitel, okay, mehr, weiter bin ich nie gekommen. Also das Buch ist gruselig.
Ich habe mal im Zug jemandem gegenüber gesessen und die hat dieses Buch gelesen. Und ich dachte mir so, sprich sie nicht drauf an, sprich sie nicht drauf an, sprich sie nicht drauf an.
Ja.
Na gut, ich habe es wohl nie gelesen, ich kenne den Typ nicht, der es geschrieben hat.
Ja.
Naja, ist ja heute nicht unser Thema. Ich habe das Thema Prophetie wesentlich sanfter kennengelernt. Und zwar damals, also bei uns auch schon im Jugendgottesdienst. Ich bin in einer christlichen Gemeinde groß geworden, so auch recht amerikanisch pfingstlich geprägt. Und dort hatten wir immer sonntags unseren Jugendgottesdienst mit unseren Jugendpastoren. Und da hat, sage ich mal, die Jugendpastorin, und beide waren dort als Pastoren angestellt, das ist ein Ehepaar, hatte halt öfter, sage ich mal, irgendwie einen Eindruck von der Bühne, wo sie dann was gesagt hat, wo sie dann die Jugendlichen, sage ich mal, versucht hat zu stärken, da auch, sage ich mal, solchen Eindrücken nachzugehen. Und dann, also wo sie im Lobpreis in der Musikzeit einfach gesagt hat, ich glaube, Gott möchte gerade was sagen. Und es gibt Leute von euch, die haben das auf dem Herzen, was zu sagen. So, wenn jemand von euch was auf dem Herzen hat, einen Eindruck zu sagen, dann komm nach vorne und sprich durchs Mikro.
Mhm.
Und ich war vielleicht so 12, 13 und ich habe so gedacht so, bitte nicht mich.
Mhm.
Scheiße, bitte nicht mich. Ich will nichts auf dem Herzen haben. Und dann hatte ich aber andauernd irgendwelche guten Gedanken und dachte mir, scheiße, jetzt muss ich da vorgehen zu dem Mikrofon und muss das durch das Mikro sagen. Gott, ich will das aber gar nicht. Und das ist so ein... Und da war es, also ich war super schüchtern in diesem Alter, so über die Pubertät, das habe ich so mit 16, 17 langsam überwunden.
Ja.
Aber davor, ich wäre lieber im Erdboden versunken oder lieber gegangen eigentlich, habe mich aber nicht getraut und habe mich damit aber total unwohl gefühlt. Und das halt aus so einer sozialen Erwünschtheit raus, so ein bisschen, so dieses, ich wollte ja ein guter Christ sein und ich wollte ja den Willen Gottes tun. Und da war dann öfter mal, sage ich mal, Gedanken dabei, wo ich mich echt dafür schuldig gefühlt habe, wenn ich die jetzt nicht sage. Manchmal habe ich dann was gesagt, manchmal nicht. Genau, aber das war so meine ersten Schritte und Berührungspunkte mit dem Thema und damals aber total angstbehaftet. So dieses, was ist, wenn ich etwas falsch mache? Was ist, wenn ich es gar nicht mache und dann Gott sauer auf mich ist? Ich will ja Gott gehorsam sein und nicht seinen Zorn auf sich ziehen. Das war einfach mit einem riesengroßen Lampenfieber verknüpft. Später war ich dann mal auch eine Zeit lang in einem christlichen Gästehaus, wo Seminare veranstaltet wurden, wo ich an der Seminartechnik gesessen habe. Und dort habe ich Vorträge aufgezeichnet und geschnitten, wo ich die Technik gemacht habe. Und da habe ich über ein ganzes Jahr lang verschiedenste Redner gehört, auch aus der charismatischen Szene. Ich nenne es einfach mal keine Namen. Später kommt noch einer,
ja.
Ben Armstrong von der Bethel Church, kommen wir später noch zu. Und habe dort auch, sage ich mal, irgendwie in Anführungszeichen die Gabe der Prophetie empfangen.
Ja.
Dort dann auch Eindrücke weitergegeben. Das war mal total insane, wo ich mir dachte so, Alter, wie krass ist das eigentlich? Da hatte ich tatsächlich, nachdem für mich gebetet wurde, ein paar Tage prophetische Eindrücke, die so den Nagel auf den Kopf getroffen haben und wo dann Gebet danach echt was verändert hat bei den Menschen, dass irgendwie, keine Ahnung, Meniskus geheilt wurde. Also das habe ich da mal erlebt. War eine einfach nur eine kurze Anekdote. Ich habe für mich beten lassen, habe die Gabe der Prophetie empfangen, wo dann einer gesagt hat, ja, in Jesu Namen öffne ich deine Ohren, Gott hat dir viel zu sagen und so weiter. Und am nächsten Tag saß ich da in einer Gruppe von Leuten, die einfach das mal geübt haben. Gesagt, okay, wir üben mal. Hören mal einfach im Gebet so Gottes Stimme hören, so vielleicht sagt er ja was. Und da hatte ich dann eine Handvoll Sachen und da habe ich bei einem, was für den Gedanken gab, so ja, kann es sein, dass du Schmerzen hast? Er sagt, ja. Ich hätte es auch vielleicht sehen können, weil er hat gehumpelt. Aber ich habe keine Erinnerung drauf. Vielleicht habe ich es ja, unterbewusst mal gesehen vorher, wie er humpelt. Und dann hatte ich in meinem Kopf so einen Film, Kopfkino, nichts Versautes, keine Sorge, aber da war einfach ein Jogger. Und die Kamera hat immer wieder auf die Füße, die so total wund gelaufen sind, geschnitten und dann wieder zum Kopf, wo der nur geschwitzt hat. Und der hat einfach gejoggt und ist weitergelaufen. Wie so ein Daumenkino in Dauerschleife war das.
Mhm.
Und dann habe ich ihn gefragt, ja, bist du Läufer? Kann es sein, dass du, ich dachte eigentlich, das ist total komisch, eigentlich zu sagen, ja, okay, zu viel Sport machen, weil die Leute machen ja eher zu wenig Sport, bewegen sich zu wenig. Und also habe ich so ganz vorsichtig gefragt, kann es sein, dass du ein bisschen so viel Sport machst. Ich wollte es noch gar nicht zu Ende sprechen, aber seine Frau saß neben ihm und hat mir gesagt, ja, sprich weiter, endlich sagst du mal jemand anders als ich. Ja, Jogger. Probleme am Meniskus. Da irgendwie eine fiese Entzündung oder was auch immer gehabt, war kurz vor der Operation. Hat eigentlich nicht schmerzfrei irgendwie aufstehen können. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann kann ja jetzt jemand für Heilung beten. Und dann haben die im Kreis alle gesagt, ja, jetzt hast du es bekommen, jetzt betest du auch dafür. Und ich dachte, scheiße, will gar nicht. Ich habe doch die Gabe der Prophetie bekommen und nicht die Gabe der Heilung.
Ja,
habe ich gebetet. 10 Minuten später war der Schmerz weg.
Wow.
So, er hat dann am Ende der Woche, das war irgendwie so Dienstag oder Mittwoch, 3-4 Tage später hat er dann vor dem ganzen Seminar von sich einfach in Anführungszeichen Zeugnis gegeben, so einfach erzählt, so, weil da auch nochmal so eine Zeit war, hey, was hast du erlebt? Teil's doch auf der Bühne, please don't overshare. Mhm. So, ja. Wo der gesagt hat, ja, wo er das erzählt hat, was ich auch gerade erzählt habe, wo er dann aber erzählt hat, in der Nacht danach ist einfach, ist der Schmerz ganz brutal zurückgekommen, wo er dann aber auch für sich einfach nochmal gebetet hat kurz, wenn der Schmerz weg war und bis zum Ende der Woche nicht wiedergekommen ist. Das war ein interessantes Ereignis, wo ich auch heute sage, okay, ich hoffe, dass da Gott im Spiel war, weil das so eine Hoffnung ist. So, weil ich weiß nicht mal, ob ich es glaube heute oder okay, ob man es psychologisch irgendwie wegrationalisieren kann und irgendwie das vielleicht eine Spontanheilung war oder dann eine Woche später beim Arzt irgendwie doch wieder sich festgestellt hat, okay, es ist doch wieder nicht da, also doch wieder schlimm, ja, so, aber ja, ich meine, diese ganzen Heilungswunder, die von irgendwie Erweckungspredigern irgendwie auf der Bühne performt werden, setzen ja oft die Leute einfach unter Druck, damit die Leute halt sagen, ja, ich bin geheilt, damit sie halt endlich in Ruhe gelassen werden, damit sie runtergelassen werden von der Bühne. Oder die halt im Rampenlicht stehen und dann voller Adrenalin sind und dann Lampenfieber haben und natürlich hast du dann auch weniger Schmerzempfinden.
Genau.
Einfach aus der Kampfsituation, aus dem Stress. Der Stress, der hemmt dein Schmerzempfinden. Und dadurch sind, sage ich mal, Wunder sehr leicht zu performen, wenn du einfach nur Leute auf eine Bühne quälst, ein bisschen so. Mhm. Dieses ganze Setting hatte ich in dem Fall nicht. Das war kein Kontext. Es war eigentlich, ich habe mich selber unwohl gefühlt, dass er. Und der hat da echt dann erzählt, dass sein Meniskus keine Probleme mehr macht, ein paar Tage später. Auch noch Stunden nach der Situation. Und das finde ich dann doch seltsam.
Das finde ich ein sehr positives Beispiel. Da steuere ich auch mal ein positives Beispiel bei. Und zwar gleiche Gemeinde, 10 Jahre später. Da waren wir in der Schule, wir mussten jeden Sonntagmorgen dann Stühle hinstellen, hat auch keiner mehr auf dem Boden gelegen und ist bei der Predigt schnarchend eingeschlafen. Dann haben alle gesessen und da hatten wir wieder einen Propheten, der war ganz anders drauf. Der hat Lobpreis gemacht, prophetisch, und dann hat er gepredigt. Plötzlich kam dann, hey, also auch öffentlich, ne? Hey, ich habe dann Eindruck von dir. Und dann erzählt er, und das war so positiv, so ermutigend, das war echt cool. Da hast du gesagt, ui, hat er auch was für mich? Also wirklich dann so rum. Und eins werde ich nie vergessen. Also auch so ein Ding, wo ich dachte, wow. Und alle hat da gestanden und jeden angesprochen. Und plötzlich steht er da in der Mitte der Bühne, schaut auf ein Mädchen runter, also die war 18, 19, guckt sie so an und meint, steh du doch mal auf. Und ich kannte dich, die war so eine schüchterne, zurückhaltende, war jetzt nicht so gefühlt, nicht so integriert, ne? Aber halt war immer da. Guckt er sie an und meint, du hast eine Sache noch nie jemandem erzählt. Hab ich innerlich schon, ups, was kommt denn jetzt? Dann meint, du hast, seitdem du lebst, das Gefühl, du bist anders als alle anderen, du gehörst nirgendwo dazu. Hat die da gestanden, ist in Tränen ausgebrochen. Ich dachte, ach du Scheiße, das ist gefühlt jetzt erstmal grenzwertig, ja? Dann meint er, warum das so ist, weil du wirklich besonders bist. Und es gibt eine Sache, die kannst wirklich nur du machen. Das fängt gerade an. Stimmt's? Und in dem Moment guckt sie ihn an. Die Augen werden groß. Ein breites Strahlen übers Gesicht. Und auf dem Moment hast du gemerkt, die war voll in der Gemeinde integriert. Das war wie ein Befreiungsschlag. Und dann dachte ich, das ist coole Prophetie. Auch ein bisschen grenzwertig. Also, ja, aber das hat gepasst, ja.
Ja, ich kann es verstehen, warum du sagst, dass du es irgendwo grenzwertig findest, weil es einfach jemanden einfach auch sehr in die Öffentlichkeit hebt mit etwas sehr Persönlichem.
Ja.
Da muss man sehr sensibel mit umgehen. Ist auch, finde ich, auch eine Verantwortung von Veranstaltungen und Leuten, die sprechen. So dieses, was sage ich denn über jemanden in der Öffentlichkeit zum Beispiel? So, oder ist vielleicht auch bei manchen auch ein Gespräch unter 4 Augen vielleicht noch besser. Aber wenn du da jetzt sagst, das hat bei der echt was Gutes bewirkt und die war dann einfach besser integriert und das hat Beziehungen gestärkt und es hat sie gestärkt, dann habe ich da erstmal, sehe ich da ganz viel Gutes drin.
Ja.
Aber ich habe irgendwie auch so ein bisschen Problem mit Propheten, die allen prophezeien, wie besonders sie sind und was Gott nicht noch alles Großes für sie vorhat. So nach dem Motto, hier, du hast ja noch eine Berufung und das und das und das und das, weil da wird dir manchmal das Blaue vom Himmel versprochen und dann wird es aber ganz oft auch nicht wahr.
Ja.
So, also ich meine, allein diesem, wo ich an der Seminartechnik gesessen habe, ich habe ganz viele Prophetien, die über mich dann in dieser Zeit ausgesprochen wurden, weil irgendwelche Redner in mir irgendwie jemanden gesehen haben, der irgendwie dient und der Gott liebt und was weiß ich. Und da ist viel dabei, wo ich mir denke, ja, okay, nö. Also schön. Kann man eben sagen, nett, dass du es mir versprichst, aber ich sag mal, gute Wünsche finde ich schwierig, wenn man sie so göttlich so auflädt. So nach dem Motto, das wird wahr. So natürlich wünsche ich jedem, dass er irgendwie erfolgreich wird mit Sachen, die man macht. Aber ich muss jetzt nicht jemandem prophezeien, dass er irgendwie eine Worldwide Ministry haben wird. Wenn ich das anfange, Leuten eine große Berufung vom Himmel herunter zu prophezeien, dann hinterlässt es bei den meisten am Ende des Tages irgendwann eine Enttäuschung.
Das hat mir ein Pastor auch mal erzählt. Der hat relativ früh von mehreren Leuten unabhängig die Berufung bekommen. Er hat einen großen Heilungsdienst. Dann ist der los, hat er für Kranke gebetet. Weil er hat ja einen Heilungsdienst. Und er hat nach 20 Jahren gemerkt, dass er keine einzige Heilung erlebt hat. Immer für Kranke gebetet, aber es ist nie was passiert. Aber immer verfolgt, weil das ist ja seine Berufung, seine Prophetie. Und das war im Nachhinein so ein Frust. Ja.
Und da sorgt es halt nicht dafür, dass jemand irgendwie, dass Beziehungen gestärkt werden, sondern da führt es einen Menschen vielleicht in Frustration oder in verlorene Hoffnung auch irgendwo. Und das finde ich sehr schade, wenn dann Leute Prophetien nicht selber für sich prüfen. Wenn dann Leute das alles für bare Münze nehmen, was jemand sagt, muss man verantwortungsvoll mit umgehen. Der sich ausspricht und derjenige, der sie empfängt, muss für sich prüfen, okay, passt das, was allgemein gültig ist. Ich meine, ganz viel Prophetie ist ja auch einfach, Gott hat dich lieb, finde ich nicht verkehrt, aber ich würde es jetzt nicht geistlich zu sehr überhypen. Wir sollten uns gegenseitig nette Sachen sagen. So be wholesome. Also wenn du sagst, du möchtest in einer Gabe der Prophetie wachsen und dabei bist du halt einfach wholesome, dann machst du nichts falsch damit. Ja, flach gesagt.
Ja.
Aber wenn du halt dann etwas inszenierst und dabei aber mit den Hoffnungen und Träumen und Sehnsüchten der Menschen spielst und daraus dann, sage ich mal, einen Dienst machst, da finde ich es dann irgendwann kritisch, wo ich mir denke, ja, hey, das ist so dein ganzer Job. Deine berufliche Existenz als Prophet baut darauf auf, dass du mit diesen Hoffnungen spielst. Und das finde ich not okay. Schwierig wird es auch, wenn jemand einem einen Eindruck weitergibt.
Ja.
So nach dem Motto, ich habe das Gefühl, Gott will dir sagen das, aber man damit eigentlich nur Kritik äußern will.
Oh, ja.
So, dafür ist es einfach sehr anfällig. Und ich glaube, das passiert in vielen Gemeinden, wo Leute sich denken, ich mag irgendwas an dieser Person nicht oder ich habe Kritik an einer Person.
Ja.
Es ist ja erstmal nichts Verkehrtes, die zu äußern.
Mhm.
Man könnte sie ja äußern, aber es wird manchmal dann von Leuten in ein prophetisches Wort gepresst und geframed.
Ja.
Da muss man unglaublich vorsichtig sein, weil es gibt Leute, die nehmen sich das sehr zu Herzen.
Oh ja.
Und zerstört das fast schon. Und es gibt auch Leute, deswegen bin ich auch voll dafür, dass einfach du auch selber, wenn du einen prophetischen Eindruck weitergibst, das gut überprüfst, auch deine eigenen Motive überprüfst. Nicht nur den Inhalt von dem prophetischen Wort, so nach dem Motto, ist das okay, kann es im Gottes Sinne sein, sondern auch du dein Motiv überprüfst. So, will ich gerade jemanden aufbauen oder will ich gerade einfach nur jemanden kritisieren?
Ja.
Und das als eine Ermahnung, / Ermutigung verpacken. Weil wenn du jemanden kritisieren willst, dann kritisier jemanden. Aber sag nicht, dass es die Meinung von Gott ist, sondern sag, dass es deine Meinung ist.
Da habe ich einmal einen guten Verteidigungsmechanismus mitbekommen. Das habe ich miterlebt, wo einer sagt, ich habe den Eindruck, Gott will das und das für dich. Da habe ich schon irritiert geschaut, weil ich fand das strange. Und der andere, oh, danke, dass du mir sagst. Ich war drauf, dass Gott es mir auch sagt.
Cool.
Und dann war das Thema durch. Das fand ich so genial, weil da konnte der andere auch nichts mehr sagen. Das fand ich richtig cool.
Ja, aber je nachdem, was für eine Gemeinde du dann halt bist, bist du dann dafür vielleicht auch als störrisch geframed. Dieses, ja, wir haben doch hier, Gott hat doch gesprochen. Und dann vielleicht auch andere sich dann hinter dieses Wort oder hinter diesem, den sogenannten Propheten stellen. Und du dann als ungehorsam geframed wirst.
Ja,
und dann wieder dafür Probleme bekommst, dass du einem prophetischen Wort ja nicht gehorsam gewesen bist.
Kann auch passieren, aber das ist dann schon ein bisschen extrem, finde ich.
Ja, gibt's.
Ja, leider.
Gibt's leider, darüber sprechen wir halt heute.
Ja.
Einfach, um es mal erwähnt zu haben. Es gibt eine Gemeinde, die ist sehr influential, wenn es um Prophetie geht.
Richtig.
Und zwar die Bethel Church in Redding, California. Die haben dort Prophetie sehr groß. Also dort sind auch prophetische Pastoren und Leute, die als Propheten dort sind und die die Berufung des Propheten ausleben und was weiß ich nicht alles. Und die haben dort einfach auch eine sehr große Bibelschule, die BSSM, Bethel School of Supernatural Ministry.
Richtig. Und die gibt's doch auch in Deutschland, die Bethel Church.
Es gibt schon eine Bethel Church in Deutschland. Es gibt eine Awakening Church in Lörrach.
Ja,
das ist ein Ableger von Ben Fitzgerald, ja. der von Bethel, wie er aus Europa ausgesandt wurde und Awakening Europe gegründet hat.
Mhm. Mhm.
Um sowas in der Art geht es jetzt gleich. Wir gucken mal nach Reading.
Mhm.
In Reading, in der Bethel Church, die haben einfach eine sehr große Ministry, wo halt Leute irgendwie für 1, 2 oder 3 Jahre zum Studieren kommen.
Genau.
Und dort dann keinen anerkannten theologischen Abschluss oder so haben, sondern einfach ein Bethel School Zertifikat haben. Auf dem christlichen Hogwarts mehr oder weniger waren.
Ja, ja.
Dort am Salben lassen von Chris Valentin und was weiß ich, wie sie alle heißen und die dann, sag ich mal, in ihre Länder oder ihre Gemeinden zurückkommen und dann dort, sag ich mal, einfach das hinbringen, was sie dort gelernt haben. Also es ist insofern eine sehr einflussreiche Kirche, weil A, sie über ihre Musik sehr bekannt sind.
Oh ja.
B, sie für ihre Predigten halt auch sehr bekannt sind.
Mhm.
Aber ich glaube, der größte Einfluss, den sie ausüben, auch auf Europa, ist durch die Leute, die von Europa zu ihnen kommen, die dort, sage ich mal, Anführungszeichen zugerüstet werden,
ja,
und dann wieder in ihre Gemeinden zurückgehen oder ein eigenes Ministry aufbauen, wie zum Beispiel Awakening Europe oder
ja.
Ben Fitzgerald in der Awakening Church. Und in der Bethel Church wird das Thema Prophetie sehr hoch angesetzt. Also denen ist es sehr wichtig, das Thema Prophetie bekommt dort sehr viel Raum, auch in dem Unterricht, den die Studenten dort haben und in dem sogenannten Unterricht. So
ist ja auch ein Supernatural Ministry, Prophetie.
Ist ja auch ein, genau, ist ja, Zauberkunde lernst du da.
Genau.
Prophetie, natürlich. Nicht Wahrsagen, sondern Prophetie. Dann gehört es natürlich auch zum Unterricht dazu. Auf der Homepage von Bethel haben die da auch zum Thema Prophetie einen kleinen Reiter, wo du sogar prophetische Sessions buchen kannst. Irgendwie im Zoom-Meeting, also Zoom-Call, irgendwie so 15-Minuten-Sessions, wo du prophetisches Wort dann bekommen kannst.
Ach, cool.
Gibt sogar Timeslots für Traumauslegung. Die sind dann 25 Minuten lang. Sind ein bisschen länger. Wäre vielleicht auch mal ein anderer Podcast, um sich da mal eine Session zu buchen.
Das mache ich mal.
Nimm's auf und dann
machen wir da das. Bin ich jetzt spannend.
Ja. Ja. Also an alle Hörenden, bitte nicht zu Hause nachmachen.
Ja, bitte so nicht. Erinnert mich offen gesagt so ein bisschen an so Sachen wie Astro Show oder bin ich da jetzt zu ketzerisch drauf?
Nein.
Ja.
Bethel hat auf seiner Homepage einfach einen kurzen Absatz zum Thema Prophetie. Ich habe ihn übersetzt mit KI und lese ihn mal vor. Der prophetische Dienst der Bethel Church konzentriert sich darauf, durch die Gabe der Prophetie Zweck, Hoffnung und Identität zu entfachen. Also bei Menschen.
Hm?
Also Purpose. Give somebody Purpose.
Ja, ja.
Und Identity and Hope.
Aha.
Genau. Die Kirche legt großen Wert darauf, Gläubige in der Gabe der Prophetie und den Worten der Erkenntnis zu unterrichten, auszurüsten und zu aktivieren.
Mm.
So, also Gabe der Prophetie, wir erinnern uns an vorhin, wir haben ja eine Gemeinde, die glaubt, dass Leute die Gabe der Prophetie haben. So.
Ja.
Dazu kommt auch das Thema Wort der Erkenntnis, Words of Knowledge, heißt im englischen Original. Bethel interpretiert die Gabe der Erkenntnis so, dass der Heilige Geist dir Dinge offenbart, die du vorher nicht hättest wissen können. Der Heilige Geist könnte mir, keine Ahnung, deine Sozialversicherungsnummer sagen. Und dann sage ich die und dann weißt du, ah, der Heilige Geist spricht. Und in der Bethel-Praxis wird das sehr oft kombiniert miteinander. Wo dann Leute sagen, ja, ich habe den Eindruck, dass, keine Ahnung, deine Beziehung zu deiner Mutter schwierig war und deswegen das und das. Und die Leute dann sagen, ja, das trifft ja voll auf mich zu. Und dann, sage ich mal, das Wort der Prophetie dazukommt als ein ermutigendes Wort und auch Zukunft vorhersagen. Einschub. Thema Prophetie sagt Zukunft voraus, ist auch etwas, was sehr viele Leute mit Thema Prophetie verbinden.
Ja, ja.
Da haben wir gerade noch gar nicht drüber gesprochen, weil
wir
Prophetie im Eingangs definiert haben, als Gott spricht einfach.
Ja.
So, im Auftrag von jemandem sprechen oder etwas von Gott weitergeben. Hat in keinem der biblischen Texte erstmal was mit der Zukunft zwingend ausschließlich zu tun. Natürlich, in vielen biblischen Prophetien wird natürlich auch auf die Zukunft irgendwie Bezug genommen. Manchmal gibt es aber auch Texte, die später entstanden sind. wo die Futurform, zum Beispiel in der Offenbarung ist es einmal so, wo die Futurform als Stilmittel angewendet wird, aber das Ereignis eigentlich schon passiert ist, aber der Geschichtsschreiber oder der Schreiber es später erst aufschreibt, aber im Schreiben das Futur benutzt, einfach als Stilmittel.
Ah, cool.
Weiß nicht, wie das genau heißt, theologisch. Naja, werden Leute in der Gabe der Prophetie und im Wort der Erkenntnis unterrichtet, plötzlich etwas wissen, was man gar nicht hätte wissen können. Zum Beispiel, was man heute früh gefrühstückt hat, je nachdem.
Oh, okay.
Also ich stelle mir das auch manchmal vor, dass dann Leute, sage ich mal, beten und dann sagen, ja, Gott hat mir gezeigt, dass du heute Morgen die Keks gegessen hast. So, ja, wow, warum? Okay, Leute dann darin auszurüsten und zu aktivieren, also auszurüsten, theologisch irgendwie Wissen vermitteln und aktivieren, meistens wahrscheinlich auch einfach durch Gebet, ja. Und jetzt geh und tu es so. Sowohl in lokalen Gemeinden in Bethel als auch in der Bethel School of Supernatural Ministry, BSSM, und in Kirchen weltweit, sagen sie da im Auftrag, im Absatz dazu. Mhm. Also die haben bei sich in der Kirche das, in ihrer Schule das und in Kirchen weltweit wollen die, sage ich mal, das hinbringen. Also die wollen ihre Form von Prophetie und Worten der Erkenntnis wollen sie weltweit ausbreiten. Schreiben sie genauso auf ihre Website.
Ja, das ist klar. Weltweit, und wir wollen das Evangelium ja überall hinbringen. Was mich gerade aber ganz stark...
Vom Evangelium steht ja gar nichts drin. Ach, sondern Prophetie, die Zweck, Hoffnung, Identität entfacht. Das wollen sie überall hinbringen. Also natürlich, hier ist natürlich der Reiter Prophetie und nicht der Reiter Evangelium auf der Website.
Ah, okay. Also was mich dabei richtig stört... Also mein persönliches Gefühl ist, du buchst diesen Workshop, gehst dahin, danach kannst du das und dann bringst du es in die Welt. Ich persönlich glaube nicht, dass Gott so verfügbar ist.
Ja, das ist einfach eine Theologie, die Gott dann auch sehr verfügbar macht.
Genau.
Ja, wenn wir das theologisch mal reflektieren, wir haben ja vorhin gesagt, okay, es gibt Leute, die interpretieren es unterschiedlich. Diese Gemeinde interpretiert es nun mal so.
Ja.
Zweiter Absatz. Das Herzstück des prophetischen Dienstes basiert auf 1. Korinther 14, wo es heißt, strebt nach der Liebe und eifert nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr prophetisch redet. Genau, es gibt so diesen Vers, strebt euch nach den Gaben aus, lechzt danach, also eifert, so lechzen, Sehnsucht danach haben, und keine Ahnung, wie man es alles übersetzen kann, aber besonders streckt euch nach Prophetie aus, weil wer prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Genau, diesen Vers haben sie hier auch noch eingefügt. Es ist die Mission der Bethel Church, Männer und Frauen, sie sagen sogar Männer und Frauen im Prophetischen, aufzurichten. Im Vers 3 sagt, wer aber prophetisch redet, der redet zur Erbauung am Mann, zum Tröstung. Genau, wir haben vorhin, da habe ich diese Worte schon mal erklärt, Bau, Erbauung, eben aufbauen oder stärken, je nachdem, wie man das übersetzt. Aber das sind, sage ich mal, die Verse, die sie auf die Website packen. Aus meiner Zeit in diesem christlichen Gästehaus, dort waren auch mal Sprecher von Bethel.
Aha.
Die haben auch ganz oft diesen Vers, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung, steht irgendwo in Offenbarung.
Okay.
So, völlig out of Kontext gerissen, ich weiß auch gerade den Kontext nicht, aber sie behaupten, wenn jemand ein Zeugnis gibt, dann ist das auch gleichzeitig eine Prophetie, dass eben das, was derjenige erlebt hat, dass andere das auch erleben können. So nach dem Motto, ich zeige ein Zeugnis in einer Gemeinde, jemand hört es und sagt, ich will das auch erleben, dann kann ich für denjenigen beten, dass mein Zeugnis zu einem prophetischen Wort für ihn wird.
Dann gibt er praktisch den Staffelstab weiter.
Sozusagen. Ja, oder man macht Copy-Paste und
die
Salbung wird weitergereicht. So nach dem Motto, das, was Jesus bei mir gemacht hat, will er bei dir auch machen.
Steht
es nicht auf der Website, habe ich aber miterlebt,
ja,
wie das gepredigt wurde.
Das ist wieder diese absolute Verfügbarkeit Gottes, des Heiligen Geistes. Das macht mir kein schönes Gefühl.
Auf der Website von Bethel zum Thema Prophetie gibt es natürlich auch Literaturempfehlungen, die habe ich mir jetzt nicht näher angeguckt, aber die gehen einfach auch in die ähnliche, wahrscheinlich in die Verfügbarkeit Gottes und so weiter. Man kann auf dieser Seite eine Session buchen, wäre auch mal eine Mutprobe.
Ja, ja, ja.
Und dann gibt es dort unten eine, wo erwähnt ist, so unser Team, our Team. Und das sind drei Gesichter und ich kenne einen von denen, den allerersten. Es gibt da hier den Ben Armstrong, das ist der Prophetic Overseer.
Okay,
das ist auch,
der heißt wirklich so?
Das, der Titel ist Prophetic Overseer, also prophetischer Aufseher.
Wow.
So, das ist, sage ich mal, Head of Prophecy
in dieser
Firma.
Ja.
Dann haben wir dann noch Lindsay Raymond, Bethel Prophetic Director. also prophetischer Leiter, was auch immer der Unterschied zwischen den beiden ist, so, und eine Emory Hornaday, a Bethel Prophetic Pastor. So, also eine Pastorin, die halt einfach irgendwie, keine Ahnung, ich habe mir die Biografie jetzt nicht durchgelesen. Aber den Ben Armstrong, den habe ich mal kennengelernt.
Okay.
Der hat auf einem Seminar mal gesprochen. Mhm. Also ich habe mal eine ganze Woche ein Seminar von dem angehört und mich dann auch mal mit dem unterhalten und so weiter. Und das war tatsächlich, damals fand ich es total cool, weil ich ja damals sowieso total fasziniert war von prophetischer Gabe. Das war genau die Zeit, wo ich auch das erlebt habe mit der Heilung, mit dem Meniskus und so weiter. Und dann hier Ben Armstrong, Leiter des Prophetischen in der Bethel Church. Von dem kann ich jetzt lernen. Wie geil ist das denn so? Super netter Typ. Also der war super nett. Der hat super gepredigt. Der hat Sachen gepredigt übers Prophetische, die ich auch heute noch gut finde. Auch wenn ich vielleicht jetzt nicht mehr alles gut finde. So, Bethel Church finde ich ihn generell recht viel kritisch, weil sie halt gerade auch im evangelikalen Bereich einfach auch super Trump supporten eigentlich. So der Senior Pastor ist ja super fundi und nur konservativ. Ben Armstrong. Von seinem Seminar damals habe ich eine Notiz auf meinem Handy gefunden, wo er das Bethel Protocol of Prophetic Ministry gelehrt hat.
Ja.
Also mehr oder weniger 10 Do's and Don'ts im Prophetischen.
Klingt doch nicht schlecht.
Dass es das überhaupt gibt, finde ich cool.
Ja.
Und die würde ich mit dir gerne mal durchgehen.
Sehr schön, ja.
Und mal die mit dir ein bisschen auseinandernehmen. Zu schauen, okay, was ist darin gut und was ist daran eigentlich überhaupt nicht brauchbar.
Leg los.
Also ich lese es immer erst auf Englisch vor und dann nochmal die Übersetzung ins Deutsche.
Mhm.
Erstens. Every prophetic word has to come from a heart loving God and loving the person it is directed to. Loving the person and loving myself. Jedes prophetische Wort muss aus einem Herzen kommen, das Gott liebt und die Person liebt, an die es gerichtet ist. Die Person lieben und mich selbst lieben.
Finde ich gut. Einfach mal so.
All prophetic words should have God's redemptive purpose in mind. We don't create issues, but to bring the solutions, not blaming sins of people. Alle prophetischen Worte sollen Gottes erlösende Absicht im Sinn haben. Wir schaffen keine Probleme, sondern bringen die Lösungen. In Klammern, nicht die Sünden der Menschen anprangern.
Bin ich dabei.
Und man sich dann auch denkt, ja, okay, das zu sehr übersteigert ist dann, ich suche alle meine Lösungen im Prophetischen.
Ja.
Auf der anderen Seite. Aber ich habe, als ich das nochmal durchgelesen habe, so dieses redemptive purpose, also erlösende Absicht Gottes im Sinn haben, passt ja zur Missio Dei eigentlich dazu.
Ja, genau.
Redemption ist ja nicht nur Erlösung von der Sünde, sondern einfach auch ganzheitlich. Also
ja.
Gott hat einen großen Plan mit der Erde. Also die Missio Dei, wenn, sage ich mal, ein prophetisches Wort mit der Missio Dei irgendwie zusammen mitgeht, dann ist es, sage ich mal, ist einfach so ein Qualitätsmerkmal davon.
Hm?
Laut Bethel, laut dem Ben Armstrong 2017. Genau, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so sieht. Drittens, no dates, no mates, no babies. Also keine Daten, keine Partner, keine Babys. Sind bestimmte Dinge, die sie sagen, das möchte ich, dass ihr nicht prophezeit. Prophezeit keine genauen Daten. Also nicht am Freitag, den so und so vielten,
ja,
wird etwas passieren. Weil man sich selber einfach auch den Raum eingeben muss, dass man auch selber auch Fehler machen darf.
Ja, genau.
So, das ist, sage ich mal, auch eine Haltung, die Ben Armstrong da auch gelehrt hat. So dieses, hey, du bist immer noch fehlerhaft, auch in deiner prophetischen Gabe, war seine Rede. No mates, kein, Gott hat mir gesagt, ihr werdet ein Paar werden. Oder du wirst einen Partner finden.
Oder du bist meine Partnerin.
Das ist natürlich noch das Höchste, ja.
Das, ja, muss ich mal probieren. Vielleicht
nee,
das
aber ja. Partnerwunsch ist einfach etwas, was nicht angetastet,
ja,
werden,
klar,
soll. Also das sage ich mal, sagt der Leiter von Bethel, der Prophetic Overseer von Bethel. Wo ich mir denke, okay, das finde ich gut.
Ja,
wenn absolut. Leute sich nur daran halten würden. Also niemandem einen Partner prophezeien.
Ja.
No babies, keine Babys. Mit dem Kinderwunsch das gleiche wie mit dem Partner.
Oh, ja, stimmt, ja.
Er hat dann 1-2 Geschichten erzählt, wo er wirklich, wirklich echt eine enge Beziehung mit Menschen hatte, die auch verheiratet waren, wo er den Leuten dann gesagt hat, ich habe das Gefühl im Geist, dass wenn du und dein Mann, ihr bereit seid dafür, dass ihr auch ein Kind bekommen könnt. So, das hat er, sag ich mal, mit Leuten gesagt,
ja,
die er sehr gut kannte, mit denen er in einer engen Beziehung war und dann zack, später schwanger. Da mehrere Anekdoten erzählt, Aber eine Lehre, die er in dieser Anekdote immer auch mit eingebaut hat, war, lass den Leuten eine Option.
Mhm.
Nicht du wirst schwanger werden. Ja, was ist, wenn diejenige gar nicht schwanger werden will?
Ja, die Formulierung, wenn du dafür bereit bist.
Ja, genau. Kommt mir gerade nochmal sehr lebendig in die Erinnerung, wie der das gelehrt hat, weil mich dieses leave the people an option, lass den Menschen eine Option, ich einen sehr guten Gedanken finde, den ich in den letzten Jahren immer mehr mitgenommen habe. Ich finde es sehr wichtig, wenn prophetische Worte weitergegeben werden, dass die Leute immer noch sagen dürfen, nee, nehme ich nicht an. Selbst wenn es eine glasklare, goldene Prophetie von einem Engel persönlich überliefert wurde.
Mhm. Ja.
Selbst dann haben die Menschen noch die Freiheit zu sagen, nein.
Bis hierhin bin ich sehr angetan, muss ich mal so sagen. Ja.
Interessant. Punkt 5. Don't add things what Holy Spirit is saying. A prophetic word can also be short. Übersetzt, füge nichts hinzu, was der Heilige Geist sagt. Ein prophetisches Wort kann auch kurz sein.
Ja.
Zum zweiten Satz. Amen.
Ja.
Füge nichts hinzu. Ist schwer. So, weil ich mir irgendwo denke, ja, wenn man auch göttlich inspiriert spricht, da kann man eigentlich nie wirklich trennen zwischen, okay, was sagt jetzt eine Person, was sagt jetzt Gott? Und ich finde es sehr, sehr schwierig, wenn jemand sagt, hey, das ist das Wort, das sagt Gott.
Ja.
Und das sag ich. Mhm. Ich finde es eigentlich charmanter, wenn man sagt, okay, ich sag jetzt was. Ich habe das Gefühl, es ist von Gott.
Ja.
Nimm du es selber mit.
Genau.
Und beurteile es für dich selbst.
Genau.
Das nur dazu gesagt. Sechstens. Don't interpret before asking the person if he, she has the interpretation. Also interpretiere nicht, bevor du die Person fragst, ob sie die Interpretation hat. Das baut so ein bisschen darauf auf, dass prophetische Worte manchmal Bilder sind, die ausgelegt werden müssen. Und wenn ich als irgendwie prophetisch begabte Person jemandem ein Bild weitergebe, dann kann es sein, dass ich da auch schon eine Idee habe, wie man das auslegen kann.
Ah.
Aber das soll ich nicht machen, bevor ich die Person nicht frage, ob die das vielleicht selber nochmal anspricht, was sie damit verbindet.
Mhm.
Da denke ich aber, das ist, geht sehr viel im Thema Psychologie und eigentlich weg von Prophetie. Find's aber irgendwo wholesome.
Mhm.
Also, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich habe ein Bild von einem Wasserfall und da war ein Schmetterling und dann war die Sonne, hat gescheint und das ist ein Bild, das gebe ich weiter. Und wenn ich dann direkt selber eine Interpretation ausspreche, dann nehme ich der Person ja die Option, auch selber eine Interpretation dafür zu finden und zu formulieren.
Ja.
Also das löst, sage ich mal, das Thema Interpretation von dem prophetischen Wort ab und finde ich dann irgendwie wieder gut, weil man einfach nur das prophetische Wort weitergibt, aber die Interpretation nicht die eigene Aufgabe ist,
ja,
sondern die Aufgabe der Person.
Mir fällt da gerade dazu was ein, von wegen Bildinterpretation. Und zwar hatte ich mal einen Workshop Hörendes Gebet.
Das ist das Gleiche.
Das ist das Gleiche, ja. Und dann sollten wir einfach mal schauen, uns jemanden schnappen, den wir nicht kennen, und einfach mal hören. Dachte ich, probieren wir mal aus. Und ich hasse Plattitüden, gerade im Glauben.
Ja. Amen.
Ja. Und dann habe ich plötzlich ein Bild vor mir und ich denke, nee, das darf nicht wahr sein. Und zwar, du hast ja diesen breiten Weg, du hast diesen schmalen Weg. Und für mich liegt dieser schmale Weg in der Mitte des breiten Weges. Weil du musst da Leute noch erreichen können. Du biegst da nicht irgendwann komplett ab. Ne? Und dann sehe ich in diesem Bild, was ich hatte, und ich dachte, oh, wie bescheuert ist das denn, dass dann praktisch einer in diesem schmalen Weg sich hin und her bewegt, immer mal an die Grenzen des schmalen Wegs, aber nie in diesen anderen, in den breiten Weg reinkommt. Ich dachte, wie platt ist das denn? Ja, furchtbar platt. Und dann dachte ich, okay, ich habe das Bild. Ich sag nichts dazu, ich erzähl's ihm einfach mal und meine, ja du, ich habe einen Eindruck, ich sehe den schmalen Weg Gottes und den breiten Weg, die liegen ja ineinander und da ist einer auf dem schmalen Weg und ist da am Hin- und Her-Pendeln, aber der kommt nie auf den breiten Weg. Für mich eine Plattitüde. Der bricht in Tränen aus. Ich denke, was ist jetzt passiert? Hat er gemeint, ja, der war jahrelang bei den Zeugen Jehovas, ist dann irgendwann raus, hat sich dann jahrelang irgendwie rumgetrieben, ist dann irgendwann in eine Gemeinde gekommen, wo er jetzt auch war, und hatte die ganze Zeit Zweifel, ob er nicht einen Riesenfehler gemacht hat oder irgendwie rausgekommen ist aus dem richtigen Weg. Und ich erzähle ihm dieses Ding und es hat ihn komplett umgehauen. Ja, also und da hätte ich vorher gesagt, das sind die Plattitüden, die erzähle ich nicht. Das wäre blöd gewesen. Das ist so mein Beispiel für vorher interpretieren.
Interessant. Zu dem Thema der breite Weg, der schmale Weg, kann ich eine Podcast-Folge empfehlen von Heilige Scheiße.
Ja.
Eine der ersten irgendwie, ich weiß nicht, kommt in die Shownotes.
Ja, auf jeden Fall, wenn du es sagst.
Die sich mit diesem Gleichnis von Jesus auseinandersetzen. Ja. Es gab einfach verschiedene Wege, in die Stadt reinzukommen und verschiedene Tore.
Ja.
Also die lagen nicht zwingend nebeneinander, weil warum sollte man zwei Wege nebeneinander bauen?
Ja.
Sondern es gab einfach Hauptstraßen,
ja.
so mehr oder weniger die Autobahn, die auf die Straße, auf die Stadt zuläuft. Und es gab so einfach auch Tore in der Stadt, wo eigentlich nur, keine Ahnung, die Bauern und die Schafe irgendwie durchlaufen. So.
Mhm.
Es gab die großen, prunkvollen Tore, wo die Handelsstraßen begonnen haben, wo dann auch der Staatsbesuch drüber empfangen wurde. Und dann gab es natürlich auch so die, keine Ahnung, die Gassen und die kleinen Tore, ja, die eigentlich nirgendwo hinführten, wo man jetzt irgendwie hin wollte und hin musste. So. Sondern die das einfache Volk einfach genommen hat. Nicht jeder läuft beim gleichen Ortsschild vorbei, sondern es gibt einfach auch das Ortsschild bei der Autobahn, wo halt die Massen rein und rauskommen.
Ja.
Und es gibt auch Ortsschilder in Gegenden, wo du denkst, ja, ist halt beim Bauernhof und hier fahren nur die Leute, die dort halt wohnen. Und darauf spielt dieses Gleichnis auch ein bisschen an, aber das führt uns jetzt zu weit.
Genau.
Link ist in den Shownotes. Punkt 7. Take risks in words of knowledge. Übersetzt, gehe Risiken bei Worten der Erkenntnis ein.
Risiken?
Ja. So nach dem Motto, trau dich nach Worten der Erkenntnis, sag ich mal, auch irgendwie präzise Sachen zu sagen.
Mm.
So, also Worte der Erkenntnis, wir erinnern uns etwas.
Was du nicht wissen kannst
eigentlich. Etwas, was du nicht wissen kannst. Du weißt es trotzdem, weil Gott es dir gesagt hat. Aber was, sage ich mal, sich auch sofort bestätigen lassen kann.
Mhm.
Also die Person kann dann sagen, so ja, stimmt, das ist meine Sozialversicherungsnummer oder nee, das ist nicht meine Sozialversicherungsnummer, das ist meine Handynummer. Das stimmt doch gar nicht, du hast voll Quatsch gesagt. Oder ich kann damit gar nichts anfangen, trifft nicht auf mich zu, weil das ist überprüfbar. Und deswegen sagen sie da, geh da Risiken ein.
Auch da erinnere ich mich an eine witzige Geschichte. Das war irgendwie Jüngerschaftsschule und dann sind die praktisch in irgendeinem Land praktisch von Gemeinde zu Gemeinde gezogen. Und dann wurden sie in einer Gemeinde vorgestellt als die deutschen Propheten. Und dann kamen die Leute zu denen, sag mir doch eine Prophetie. Und dann hat wohl eine Frau berichtet von ihrem Mann, der irgendwie krank ist und ich glaube alkoholkrank, irgendwie ganz katastrophal. Und was sagt denn Gott dazu? Und dann standen die beiden nebeneinander und dann meinte eine, ich habe eine Idee, was ich sagen könnte. Ich sag's einfach. Und dann sagt er ihm, ja, du wirst nach Hause kommen und dein Mann wird sagen, er macht jetzt eine Therapie und so weiter und so fort. Anna steht daneben und denkt, ach du Scheiße, was machst du da? Und dann ist die Frau weg und der, ja, bist du sicher, dass es wahr ist? Und der, aber den Eindruck hatte ich, und wir kommen ja eh nicht mehr hierher. So, und am nächsten Sonntag kamen die exakt in die gleiche Gemeinde wieder. Und dann dachten die, oh, Mist, ja. Da hat sich herausgestellt, sein Eindruck war richtig. Ja, da hat sich wirklich ganz viel verändert an dem Tag, in dieser Beziehung bei diesem Mann. Und dann denke ich mir auch, ja, manchmal musst du einfach nur mutig sein. Ich weiß aber nicht, ob das vielleicht auch mal Kollateralschaden gibt, wenn du mutig bist und Quatsch erzählst. Das ist,
da bin ich voll bei dir. Und das würde ich bei prophetischen Worten auch so sagen. Wenn man das jetzt aber differenziert von Worten der Erkenntnis.
Ja.
Ein Wort der Erkenntnis ist etwas, was man überprüfen kann.
Ja. Ja.
In dem Moment dann auch. Mein Gott, also mir ist es unterstrichen ein bisschen wurscht.
Ja.
So.
Ja.
Aber von dem, was du da gesagt hast, so dieses wir kommen ja eh nicht mehr her, finde ich ein bisschen frech.
Ja, also, ja, ich denke, schon.
Ja,
schon.
Kollateralschaden entsteht vielleicht trotzdem. Wenn du da irgendwie in eine Gemeinde reinkommst und du bist da wie so ein Albatros, der einfach alles zuscheißt und dann weiterfliegt. So, so Albatros-Propheten kann kein Mensch gebrauchen.
Albatros-Propheten.
Ein Prophet hat das mal in seiner Rede irgendwie so gesagt gehabt oder in seiner Predigt. Albatros-Propheten ist irgendwie hängen geblieben. Punkt 8. Body languages can also prophesy. Pay attention to the person you prophesy over. The way you treat people with love, the people are more open. Know your audience. Übersetzt, Körpersprache kann auch prophezeien. Achte auf die Person, über die du prophezeist. Die Art, wie du Menschen mit Liebe behandelst, macht die Menschen offener. Kenne dein Publikum. Bedeutet, ich denke mir, okay, Körpersprache kann auch prophezeien. Das finde ich erstmal ein bisschen ein weirder Spruch. Aber der ist erklärt so, wenn du über eine Person prophezeist, mach nicht die Augen zu. sondern bleib im Gespräch mit dieser Person. Vielleicht reagiert die. Vielleicht reagiert die irgendwie und behandelt sie liebevoll. Mhm. Nicht nur dein Mund behandelt Menschen liebevoll.
Ja.
Durch Worte oder durch Küsse. Egal, also in dem Fall Kontext jetzt durch Worte.
Ja.
Sondern auch deine Körpersprache, ob du jemandem zugewandt bist.
Mhm. Ja.
Bist du wirklich gerade aufmerksam, auch mit deiner Körpersprache? Oder guckst du eigentlich gerade nur irgendwo rum oder hast du die Augen zu oder was auch immer? So bist bist du da? Bist du für die Person gerade da, als jemand, der dir einfach wichtig ist?
Ja.
So, dem du was Gutes mitgeben möchtest, weil das ist vielleicht manchmal sogar heilsamer für Menschen als das, was wirklich gesagt wurde. Das ist so ein bisschen die Haltung hinter diesem Spruch, wenn ich mich da richtig erinnere an diesen Vortrag damals. Und so kennt ihr dein Publikum, da weiß ich nicht mehr, warum ich das aufgeschrieben habe und was das bedeutet. Aber vielleicht kann jemand damit was anfangen. Oder es kritisiert. Reduce your Christian vocabulary. Punkt 9. Reduziere dein christliches Vokabular. Du sagtest vorhin, du hast Plattitüden. Das ist eigentlich genau der Punkt.
Ja.
Sprich verständlich und nicht irgendwie kanaineisch mit den Leuten.
Ja.
Genau. Und Punkt 10, relax.
Ja.
Entspann dich. Ja. Genau. Warum er das dann noch mit aufgenommen hat, weiß ich nicht mehr. Das sind jetzt 10 Do's und Don'ts zum Thema Prophetie, die der Prophetic Overseer von Bethel predigt.
Das sind irgendwie mal drüber nachgedacht, Selbstverständlichkeiten.
Es ist so ein bisschen Do's und Don'ts, die einfach mal ausgesprochen. Also es gibt genug Möglichkeiten, da auch dagegen zu verstoßen, gerade wenn wir an zum Beispiel diese Partnerschaften, so nach dem Motto, du wirst meine Frau. Also ich glaube, wenn diese 10 Punkte beherzigt werden würden von Leuten, die prophetisch interessiert sind, dann wäre schon mal einiges an Übergriffigkeit abgewendet. Ja. Gerade wenn man den Punkt mit behandelt die Menschen einfach mit Liebe und sei denen zugewandt, berücksichtigt. Aber ich finde es trotzdem nicht vollständig, weil, und das habe ich auch erlebt, Leute hartnäckig waren. So nach dem Motto, ich habe jetzt was gesagt und es hat jetzt noch nicht wirklich reingesprochen, dass die Leute da nicht losgelassen wurden. So nach dem Motto, ich möchte aber jetzt ein Wunder. Dass die Leute sehr verbissen an Menschen rangeblieben sind, vielleicht auch für die gebetet haben und das dann wieder übergriffig war. Und ich denke mir auch, von der Bühne herunter prophezeien zu Leuten, was dann alle sehen, vielleicht auch was gut gemeint ist und vielleicht auch gute Worte sind, aber da trotzdem eine hohe Erwartungshaltung dann an diese Worte gelegt wird. Und das kann vielleicht auch ungesund sein.
Ich finde sowieso diese ganzen Supernatural Gifts, ob das jetzt Gabe der Heilung ist oder der Gabe der Prophetie, die auf einer Bühne zu zelebrieren, das habe ich früher toll gefunden. Ja, auf eine Bühne gegangen und dann für Kranke gebetet und 2, 3 wurden gesund und 10 sind wieder gegangen und mit den 3 hast du gejubelt. Das hatte damals was, also für mich zumindest. Ne? Nur heute denke ich mir, A, was passiert mit den 10? Und B, das gehört irgendwie in einen privaten Rahmen. Wenn ich mit jemand bete, will ich nicht auf einer Bühne stehen, also jetzt nicht mehr, sondern will ich mit dem zusammen sein und mit dem guten Kontakt haben, muss ja auch keiner mitkriegen. Wenn der dann jubelt, dass er geheilt ist, finde ich das toll. Und er auch. Und mehr muss da eigentlich gar nicht sein.
Auch Heilung ist bei Bethel sehr groß. Da können wir natürlich nicht mehr drauf eingehen. Aber Healing Rooms, in München gibt es auch Healing Rooms, die an sich dieses Konzept haben. So dieses, man ist quasi wie so in der Sprechstunde, privat. So,
ja.
Ich habe das mal ausprobiert, bin einfach mal hingegangen und habe das mal durchgespielt. Als Patient. Ich habe mich wirklich ein bisschen gefühlt wie in einem Ärztewartezimmer und dann ist die Sprechstunde und dann ist er hier anliegen und gebetet und also ganz wie seelsorgerlich einfach.
Ja.
Mei, kann man machen.
Ja.
Aber ich glaube, man muss die Erwartungshaltung darf man nicht zu hoch anlegen. Ich finde es auch ganz gefährlich für die Leute, die dann öffentlich prophezeien. Also wenn du selber öfter Bühne hast und prophetische Eindrücke weitergibst und da vielleicht sogar Sachen zutreffen, dann wird eine Erwartungshaltung an dich erhoben, weil dann sehen Leute, oh, da ist jemand, der prophezeit und dann wirst du vielleicht von denen auf den Sockel gehoben, auf den du nicht sein solltest.
Ja.
Deswegen denke ich mir, von der Bühne runter prophezeien über Leute oder eigentlich prophezeien generell. So, weil ich meine, wenn du 100 Leuten im privaten Kontext was sagst und die dann vielleicht auch damit durch ermutigt sind, dann haben trotzdem 100 Leute im individuell dich irgendwie als Propheten abgespeichert. Und gerade das Wort Prophet, also mit dem Label Prophet, würde ich vermeiden wie die Pest, weil es einfach so viele unterschiedliche Erwartungshaltungen bei den Leuten triggert. Ja, aber das waren so die 10 Do's and Don'ts im Prophetischen von Ben Armstrong. den Prophetic Overseer von Bethel. Mhm. Ich finde Bethel in ganz vielen Punkten sehr kritisch und wo ich mir denke, finde ich scheiße. Leider. Aber wenn ich so zurück überlege an die Vorträge, die ich damals von diesem Typen gehört habe, wenn man sagt, prüft alles und behaltet das Gute, ist in diesen 10 Punkten doch einiges sehr Gutes dabei, auch wenn es nicht vollständig ist. Aber das führt mich so ein bisschen zu der Frage, die ich mit dir besprechen wollte, die ich am Anfang schon mal gesagt habe. Prophetie, kann man das auf eine gesunde Art und Weise im Christentum heute umsetzen? Wenn ja, wie könnte das aussehen?
Also ganz spontan würde ich sagen, wenn ich jetzt gerade mit jemand spreche und habe etwas auf dem Herzen für den, einfach so und sage ihm das liebevoll, du, ich habe gerade das und das Gefühl dir gegenüber oder das und das Wort kommt mir gerade rauf. Vielleicht ist es von Gott, vielleicht ist es von mir, ich weiß es nicht. Prüf's mal. Das wäre so eine Art, wo ich persönlich sagen würde, da lasse ich den anderen in seiner Selbstverantwortung und er hat einen Impuls und kann damit machen, was er will. Und ich habe das, was auf dem Herzen ist, ausgesprochen. Ja.
Klingt erstmal schön. Ich glaube, so kann man es auch gut machen und so würde ich es auch guten Gewissens in der Gemeinde zum Beispiel lehren, wenn man zum Beispiel eine Predigt zum Thema Prophetie macht, wie das in der Praxis aussehen kann. Also die Verantwortung auf beiden Seiten, das zu prüfen, mitzubetonen und einfach den Leuten auch die Freiraum geben, zu sagen, nö, einfach die Option auch zu sagen, so nee, das, was der Uwe da gesagt hat, ich glaube, das war jetzt nicht von Gott, war vielleicht von ihm. Ich habe früher sehr viele prophetische Worte weitergegeben. Ich würde das für mich heute viel stärker reduzieren noch. Also wenn ich zum Beispiel einen Gedanken habe für eine Person, einen Eindruck habe und ich habe den Eindruck, dass Gott was sagen will, dann sage ich das dieser Person, aber ohne dass ich sage, ich habe den Eindruck, dass Gott das sagen will. Ich gehe einfach ins Gespräch mit der Person, schaue, dass ich mich eher um die Beziehung mit der Person kümmere und lass dann den Gedanken vielleicht im Gespräch einfließen. Meinetwegen als meine Meinung sogar, musst du damit sagen, schauen, was du willst. Ich versuche das Label, dass Gott das sagen könnte, das versuche ich zu vermeiden, tatsächlich, um den Menschen die größtmögliche Freiheit zu geben.
Ja, wenn es irgendein wilder Gedanke von dir ist, sind die Menschen entspannt. Und wenn es ein Gedanke Gottes ist, schlägt er eh bei denen ein.
Richtig.
Ja.
Richtig, es gibt da diesen schönen Bibelvers zu Samuel, so dieses, keins seiner Worte fiel zu Boden. So. 2. Samuel, 1. Samuel irgendwo. Mhm. Wenn Gott spricht, dann wirkt das schon. Mhm. Da muss ich nicht mal das Label, so spricht der Herr, oder ich glaube, Gott will sagen, oder ich habe gerade den Eindruck, das funktioniert ohne dieses Label.
Das ist ja noch entspannender.
Für die Leute dann hoffentlich. Und für mich auch.
Weil
ich
für
dann,
dich auch,
weil
genau.
Weil dann die Leute nicht mal wissen, wann hat Micha jetzt prophezeit und wann nicht.
So, ja, ja, genau.
Ich bin einfach nur Micha, der einfach seine Meinung sagt oder mit Leuten ins Gespräch geht. Und im besten Fall entstehen dabei einfach Kontakte.
Ja.
So, dass man sagt, hey komm, wir haben jetzt einfach hier ein gutes Gespräch gehabt, haben ein paar Gedanken ausgetauscht. Ist doch cool. So, und dann bin ich auch überhaupt nicht in diesem Konflikt, dass ich denken muss, ja okay, wie viel weiß diese Person über prophetische Worte? Weiß die Person, wie man prophetische Worte prüft? Weiß die überhaupt, was ein prophetisches Wort ist? Glaubt die überhaupt so? Das ist ja eigentlich, das wird dann irgendwann egal. Weil theoretisch mag ja Gott ja auch zu Menschen sprechen, die gar nicht an ihn glauben. Wie gibt man denen bitte ein prophetisches Wort weiter, ohne ihnen die Hausaufgabe geben zu können? Ja, aber prüft es bitte im Gebet. Da knirscht ja irgendwas.
Ich habe das mal erlebt, genau so. Das fällt mir gerade einmal drüber sprechen. Da habe ich mit einem einfachen, gemütlichen Abend, da saß, haben wir ein Bier getrunken, haben uns unterhalten, vollkommen tiefenentspannt, ne? Und uns dann getrennt. Und so irgendwie eine Woche später WhatsApp irgendwie. Und dann meinte Uwe, du hast da einen Satz gesagt. Der hat bei mir sowas von eingeschlagen. Da denke ich die ganze Woche schon drüber nach. Das bewegt mich so sehr. Ich dachte, war es ein Gedanke von mir? War es ein Gedanke von Gott? Scheißegal.
Scheißegal, er hat inspiriert, geil.
Ja, genau, genau.
Geil.
Ja.
So dieses, am liebsten prophezeit man, ohne es zu bemerken. So,
ja, genau.
Und mich entspannt es aber dann auch, zu überlegen, ja, okay, ich glaube, es gibt göttlich inspirierte Rede. Und wenn ich die aber dann nicht als solche betitle, dann entspannt mich das dann auch wieder, wenn mir zum Beispiel jemand sagt, hey, da hast du etwas gesagt, das hat mich total bewegt und ich denke da eine ganze Woche drüber nach und das fand ich total cool, dass du mir das gesagt hast, dann freue ich mich, dann sage ich, hey, cool, dass da einfach dir was nachgegangen ist und ich für mich bezieht es dann auch weniger auf mich. Auch im Nachhinein label ich das dann nicht an, ja, das war übrigens ein prophetisches Wort, so nach dem Motto.
Du weißt ja, ich bin Prophet im Inneren und ich bin ganz toll.
Wenn ein Wort dann wahr geworden ist, dann sage ich, ja, übrigens, war von Gott, so,
war ein
prophetisches
ja.
Wort. Ja. Aber auf der anderen Seite nehme ich persönlich dann auch nicht allen den Credit.
Mhm.
Wo ich dann nicht sage, ja, ey, geil, ich bin ja so weise. Mhm. Sondern ich denke mir, für mich, ohne dass ich sage, cool, danke Gott, dass du durch mich einen Menschen inspiriert hast und bewegt hast mit einem Gedanken. Und that's it.
Ja.
Das ist ein Ansatz, den ich jetzt schon seit längerem, mit dem ich sehr zufrieden bin, wo ich auch mich gar nicht so aktiv nach Prophetie ausstrecke, so ganz oft, muss ich auch sagen. Ich muss auch sagen, ich vermisse es jetzt auch gar nicht so, wie es damals war, weil es einfach auch echt Arbeit war. Ich habe die Sachen aufgeschrieben und dann eine Woche später geschaut, ob die Sachen wahr geworden sind.
Oh.
Also ich habe es wirklich auch für mich auch evaluiert. Das war auch ganz gemischt. Manchmal sehr treffend, manchmal gar nicht. Und egal, wäre ein ganz anderes Thema.
Ja.
Es entspannt mich einfach dann heute. Gleichzeitig ist es aber auch dann sehr schwer zu lehren. So, also wenn man sagt, ja, okay, wir predigen Prophetie, sagen aber den Leuten dann, dass sie nicht prophetisch reden dürfen. Also ihr dürft es schon machen, aber sagt nicht, dass ihr prophetisch redet.
Ja.
Da habe ich wenig Bibelstellen, die das belegen.
Ja.
Weil das ist unterm Strich mein Ansatz, mit dem ich gut fahre, mit dem ich das Gefühl habe, dass einfach die Leute einfach die größtmögliche Freiheit haben, auch zu einem Wort Nein zu sagen. Wenn ich sage, das kommt von Gott, dann ist es umso schwerer für die Person zu sagen, nehme ich aber nicht an. So, die Option Nein zu sagen, ist dann einfach viel weniger zugänglich, als wenn ich einfach sage, ja, das ist einfach ein Gedanke von mir.
Sogar wenn du sagst, hey, vielleicht ist es von Gott, vielleicht von mir, es hat trotzdem schon einen anderen Level.
Ja, weil die Person, die dann damit schon mal Erfahrung gemacht hat, die hört da raus, okay, derjenige hat einen prophetischen Eindruck für mich.
Ja.
Aber wenn diese Person nicht diese Vorerfahrung hätte, wenn die da unbedarft ist und da vielleicht die erste Berührungspunkt hat, cool, kenn dein Publikum.
Ja.
Auch in diesem Punkt. So wie dieses Videos formulierst, macht einfach ganz viel aus.
Ja.
Gut, es gibt dann vielleicht noch Leute, die sagen, ja, es gibt Leute, die brauchen ein klares Wort von Gott. Und ich denke mir, ja, dann muss Gott persönlich zu denen reden, weil dieses Wort gebe ich den Leuten nicht weiter, weil das wäre im Zweifel übergriffig.
Das wäre eigentlich schon fast ein cooles Schlusswort.
Ihr lieben Hörenden, was sagt ihr? Gibt es heute noch Prophetie? Gibt es Leute, die begabt sind damit? Was sind eure Erfahrungen und was sind eure Gedanken dazu, dass auf eine gesunde Art und Weise zu leben, wenn es denn möglich ist heute. Das würde uns sehr interessieren. Schreibt uns, was ihr zu unserer Folge hier gerade sagt und was einfach Gedanken bei euch nachklingen. Genau, das waren auf jeden Fall dann unsere Gedanken. Also wenn ihr da gute, inspirierte Gedanken habt, dann gebt da bitte nicht Gott den Credit für, sondern einfach nur uns.
Ja, auf jeden Fall.
Hat man die Ironie?
Nein.
Okay. Nee, ihr Lieben da draußen, vielen Dank, dass ihr einmal mit zugehört habt. Schreibt uns, wie ihr die Folge fandet und ob ihr vielleicht Ideen habt zu einer gesunden Form von Prophetie und was für Do's und Don'ts ihr vielleicht noch hinzufügen wollen würdet. Schreibt doch gerne, was ihr für Erfahrungen gemacht habt und lasst dieser Show eine gute Bewertung da.
Genau.
Uwe, vielen Dank für deine ganzen Anekdoten, die du mitgebracht hast.
Ja.
Sehr, sehr geil. Und das war unsere Folge zum Thema Prophetie.
Dann wünsche ich allen, die bis jetzt noch dran geblieben sind, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann Sie es hören. Ciao allerseits.
Ciao allerseits. Ciao, Uwe.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl.